Radio weltweit.
Kaum ein Tag vergeht, in dem es nicht in irgendeiner großen Stadt hier in Deutschland oder in Europa Proteste gegen TTIP gäbe, gegen das transatlantische Freihandelsabkommen, das geplant ist zwischen Nordamerika und Europa. Ja, und die Diskussionen um TTIP, die haben das Thema Freihandel wieder in das Interesse der Öffentlichkeit gerückt. Grenzüberschreitender Handel ohne Zölle oder Importbeschränkungen. Das schafft, so versprechen es Befürworter, mehr Wachstum, Wohlstand und vor allen Dingen mehr Arbeitsplätze für alle. Das sagen die Befürworter, doch profitieren wirklich alle vom freien Handel? Und was hat es mit TTIP auf sich? Das alles werden wir heute hier klären. Ich bin Ina Rotscheid, herzlich willkommen. Unser Thema heute hier ist das Thema Freihandel vor dem Hintergrund der Diskussionen um das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP, das derzeit ja so kontrovers diskutiert wird. Freihandel, das bedeutet in einem konkreten Fall, dass, sagen wir mal, ein Autobauer aus den USA Autos nach Deutschland importiert, ohne dass Deutschland ihm vorschreiben würde, wie viele es denn sein dürfen. Er darf also so viele Autos importieren, wie er will, und er muss auch keinen Zoll an der Grenze zahlen. Das heißt, seine Autos sind unter Umständen ziemlich günstig hierzulande zu kaufen. Das müsste für uns Verbraucher ein Vorteil sein, denn das Auto, das ist billig und drückt möglicherweise auch noch die Preise der Konkurrenz. Die Frage ist also, sorgt Freihandel für mehr Wohlstand? Das sagen zumindest seine Befürworter. Freier Handel könnte sogar friedensstiftend sein, denn Länder, die miteinander handeln, führen keinen Krieg. Auch das sagen die Befürworter. Markus Demele ist Generalsekretär beim Internationalen Kolpingwerk und er ist Ökonom. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, hallo.
Herr Demele, das klingt positiv. Kann man Freihandel also grundsätzlich positiv bewerten?
Freihandel hat mit Sicherheit ganz viele positive Aspekte und die Befürworter haben auch nicht Unrecht, was den Konnex zwischen Freihandel und Frieden angeht. Jedoch ist das Dogma des Freihandels, wie es möglicherweise in den letzten 20 Jahren hochgehalten worden ist, so einseitig längst nicht mehr gültig. Das ist auch in der politischen Arena mittlerweile angekommen. Der Bundesentwicklungsminister Gerd Müller spricht in den letzten Wochen verstärkt davon, wir brauchen Fairhandel statt Freihandel. Das ist von einem Unionspolitiker schon etwas ganz Besonderes, das so klar zu hören. Und das zeigt, glaube ich, einen Bewusstseinswandel, der sich in der Gesellschaft vollzieht, dass wir sehen, wir profitieren vom Freihandel ganz massiv. Gerade als Exporteur profitiert Deutschland ganz massiv. Aber wir schauen auch immer genauer hin, was wird dort eigentlich gehandelt? Wie sind die Waren hergestellt worden, die wir bei uns kaufen oder die wir auch verkaufen wollen?
Was sind denn die Nachteile? Wir haben soeben von den Vorteilen, die haben wir angesprochen, also mehr Effizienz, möglicherweise mehr Wachstum, günstigere Preise. Wo sind die Nachteile zu suchen?
Es stellt sich immer die Frage, die Nachteile für wen? Zum einen gibt es bei Partnerschaften, was ja auch Handelspartnerschaften sind, immer einen stärkeren und einen schwächeren. Das wird ganz besonders deutlich, wenn es um den Handel zwischen Entwicklungsländern, den sogenannten Entwicklungsländern, mit den reicheren Ländern geht. Das heißt, sie haben immer einen Partner, der im Zweifel die Handelsbedingungen diktieren kann und seine Vorstellung durchsetzen kann. Und sie haben den schwächeren Partner, der auf diesen Handel viel, viel stärker angewiesen ist als der andere. Besonders deutlich wird das, wenn man sich anschaut, was wird denn eigentlich gehandelt. Schauen wir auf die afrikanischen Länder. Und vielleicht darf ich das einflechten, darum ist das auch ein Thema für Kolping. Wir sind hier in der internationalen Projektarbeit, in der Entwicklungsarbeit tätig und können nicht immer nur an den Folgen von verfehlter Weltwirtschaftspolitik herumdoktern, sondern versuchen uns eben auch politisch, institutionell einzusetzen für gerechtere Strukturen. Darum heute eben auch dieses Thema und darum, denke ich, hat Kolping international dazu auch etwas zu sagen. Mit Blick auf die afrikanischen Partner sehen wir zum Beispiel, dass viele der afrikanischen Länder erstmal sowieso nur sehr gering in den Welthandel integriert sind. Das heißt, der größte Handel findet statt zwischen den wohlhabenden Ländern, da sind die größten Handelsvolumina, und er findet sonst auch immer eher in den Regionen statt. Das heißt, in Ostafrika wird viel mit den Nachbarländern gehandelt. Die Frage, was passiert jetzt aber im internationalen Welthandel, wenn man also von dem globalen Handel spricht? Da sind es bei den Staaten Afrikas in erster Linie wenig verarbeitete, kaum verarbeitete Güter. Das heißt, Edelmetalle, ganz besonders in der Presse, sind immer wieder die Rohstoffe, die man für Elektronikgüter braucht. Coltan und verschiedene andere Dinge, die in unseren Handys sind, in unseren Tablets, in unseren PCs. Wenn diese Güter abgebaut werden und gehandelt werden, dann kann man an der Veredelung nicht viel verdienen. Dazu kommt, dass ihnen die Preise oftmals diktiert werden. Und diese Abwärtsspirale der Preise hat dann wieder direkte Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen.
Das heißt, in Afrika werden wertvolle, für uns auch wichtige Rohstoffe abgebaut. Aber diejenigen Länder, die sie abbauen, haben keine Chance, auch einen hohen Preis dafür zu verlangen, weil einfach europäische Länder oder eben Nordamerika diktieren können, zu welchen Bedingungen überhaupt importiert werden darf zu uns?
Das ist so. Das hat zwei verschiedene Ursachen. Im globalen Handel haben wir ja das WTO-Vorgängerabkommen, also die Welthandelsorganisation WTO, ist hervorgegangen aus dem sogenannten GATT-Abkommen. Dort war immer die Frage, mit welchem Produkt darf man denn handeln und wie hoch dürfen diese Zölle sein, die auf solche Produkte es gibt. Die Frage nach dem Prozess, mit dem ein Produkt erstellt worden ist, war immer nachrangig. Es gibt zwar auch laut den alten GATT-Verträgen die Möglichkeit, den Arbeitsprozess und den Herstellungsprozess in den Blick zu nehmen, das geschieht aber in der Regel nicht. Das passiert in der Regel dann, wenn ein Industrieland protektionistisch sich schützen möchte vor einem aufstrebenden anderen Land, einem kleineren Produzenten. Es gibt da eine Reihe von Beispielen. Das ging vor allem dann darum, wenn in Entwicklungsländern Patentrechte angeblich verletzt worden sind, weil zum Beispiel Medikamente hergestellt worden sind, die dringend benötigt worden sind für den Markt. Aber das Industrieland gesagt hat, nein, wir geben die Patente dafür nicht frei. Ihr dürft die nicht selber herstellen, sondern wir wollen Handel mit euch treiben. Eben mit diesen Medikamenten, die wir dann aber auch zu unseren Preisen, zu unseren Patentpreisen verkaufen wollen.
Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass es meistens immer einen gibt, der sozusagen die Regeln diktieren kann und einen Schwächeren, der sie dann schlucken muss, weil er in irgendeiner Weise dazu gezwungen ist. Sie haben sie eben schon das Thema fairen Handel angesprochen, weswegen Sie als internationales Kolpingwerk sich dieses Themas ja auch annehmen. Wie können denn Handelsbeziehungen gestaltet werden, dass sie tatsächlich mehr Wohlstand für alle schaffen?
Da gibt es ganz viele Stellschrauben, an denen zu drehen. Das nehmen wir erstmal die Ebene der internationalen Verhandlungen. Das heißt, das, was seit vielen, vielen Jahren erfolglos im Rahmen der Welthandelsorganisation versucht wird, nämlich ein neues globales Abkommen zum Welthandel hinzubekommen, wo festgelegt wird, welche Güter in welcher Quantität und in welcher Qualität gehandelt werden dürfen. Dort ist es bisher noch nicht gelungen, sich auf ein Modell zu einigen, das für alle tragfähig ist. Indien beispielsweise und auch Pakistan weisen immer wieder darauf hin, dass bestimmte komparative Vorteile, nennt man das im Welthandel, komparative Kostenvorteile ihnen nicht genommen werden sollen. Das heißt, sie können billiger produzieren, weil ihre Arbeitskräfte billiger sind. Sie können auch billiger produzieren, weil ihre Umweltstandards häufig niedriger sind. Das heißt, es gibt eine Angst der schwächeren Länder, ein Diktat zu erfahren von Industrieländern, die sagen, wir, ihr müsst aber bestimmte Umwelt- und Sozialstandards einhalten, damit wir die Produkte überhaupt bekommen. Da ist natürlich dann jetzt die internationale Politik und auch die Entwicklungspolitik in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite wollen wir natürlich gute Arbeitsstandards haben, wir wollen auch gute Umweltstandards haben.
Aber es soll auch billig sein.
Aber der Verbraucher hier möchte es auch billig haben. Und da greift nun Sozialethik und Individualethik auch ineinander. Beim fairen Handel, den Fairtrade-Logo, was wir erkennen, von GEPA-Produkten, aber auch von anderen Produkten, appellieren wir an das gute Gewissen des Einzelnen. Zu sagen, du musst bereit sein, für dieses Produkt auch mehr zu bezahlen, damit die ökologischen und sozialen Bedingungen vor Ort so sind, dass du mit gutem Gewissen eigentlich dieses Produkt konsumieren kannst. Dass dort keine Kinderarbeit drinsteckt. Dass die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation respektiert sind. Von dieser Pflicht, ein gutes Gewissen zu haben, davon sollten politische Strukturen und sollte der Welthandel den Einzelnen eigentlich entlasten. Nämlich dadurch, dass Regeln geschaffen werden, dass solche Güter nicht exportiert werden können, beziehungsweise dass sie nicht importiert werden können. Dazu bedarf es höherer Preise und dazu braucht es vor allem einheitlicher Preise, die auf dem Weltmarkt fair geregelt sind, weil sonst die einzelnen Anbieter wieder in einen Unterbietungswettlauf gedrückt werden. Und da sind dann eben die ersten Stellschrauben, soziale Standards und ökologische Standards.
Also nicht ganz einfach, das zu regeln. Und welche Folgen freier Handel für Arbeitsbedingungen haben kann, darüber sprechen wir im Laufe der Sendung nochmal mit Markus Demele, dem Generalsekretär des Internationalen Kolpingwerkes. Gleich geht es hier aber erstmal um ein Thema, das im Moment für viele Schlagzeilen sorgt. TTIP, das geplante transatlantische Freihandelsabkommen zwischen Europa und Nordamerika. Worum es dabei geht und warum das gerade hierzulande viele Bürger auf die Barrikaden treibt, das ist gleich unser Thema hier in Domradio weltweit. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. An TTIP, dem europäisch-amerikanischen Handelsabkommen, da scheiden sich die Geister. Für die einen ist es ein Einfallstor für große Konzerne, noch mehr die Spielregeln zu bestimmen, die Demokratie auszuhöhlen und die Standards zum Beispiel für den Verbraucherschutz abzusenken. Für die anderen ist TTIP unverzichtbar, damit die Europäer mit den immer stärker werdenden Märkten in China und Russland mithalten können. Ein Abkommen, das mehr Jobs, Wohlstand und Entwicklung für alle schaffen soll, das sagen zumindest die Befürworter. Wer am Ende Recht behalten wird, das wissen wir noch nicht, aber eins ist klar, in diesem Jahr, da werden die entscheidenden Weichen gestellt für dieses Freihandelsabkommen, das dann die größte Freihandelszone der Welt werden wird. Und hier bei mir im Studio ist Volker Greulich, der sich als Afrika-Referent des internationalen Kolpingwerkes viel mit dem Thema Handel und Weltwirtschaft beschäftigt. Herr Greulich, was genau ist TTIP?
Also vielleicht erstmal noch eine Vorbemerkung. Für mich, mein Interesse von TTIP rührt jetzt nicht so sehr aus den Erfordernissen meiner Arbeit her, sondern eben auch als interessierter Bürger beschäftige ich mich sehr damit, weil ich glaube, dass uns das mehr betreffen wird, auch uns ganz normale Leute hier in Europa, als man sich das vielleicht klar macht. TTIP, also zunächst mal die Abkürzung steht für Transatlantic Trade and Investment Partnership, was auf gut Deutsch heißt, also transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft. Und da ist also schon gleich der erste Knackpunkt. Es wird immer vom Freihandelsabkommen geredet. Es ist aber ein Freihandels- und Investitionsschutzabkommen. Und da liegen dann ja auch in der Praxis viele Probleme, was zumindest die Kritiker glauben.
Freihandel bedeutet ja, dass man Zölle absenkt gegen Null und Handelshemmnisse runterfährt, damit im Grunde genommen beide Wirtschaftszonen besser miteinander handeln können. Das ist erstmal nicht das Problematische, sagen Sie?
Also ich glaube, das ist kein Freihandelsabkommen der alten Schule. Also man darf nicht vergessen, wir haben die Welthandelsorganisation, wir haben bereits sehr weitgehende Spielregeln für eine Liberalisierung von Welthandel. Insofern ist es ja nicht so, als ob jetzt hohe Zollmauern wären, die man demolieren müsste. Es geht hier, glaube ich, mehr um die sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse, also vor allen Dingen Regeln im Bereich Hygiene, Arbeitsschutz und so weiter, die eben auch genutzt werden können, um den Handel zu behindern. Letztlich, glaube ich, geht es bei TTIP darum, alle möglichen Hemmnisse aus dem Weg zu räumen, die einen möglichst freien Austausch von Waren und Diensthandel und Dienstleistungen behindern können.
Das klingt ja erstmal positiv, ne?
Ja, aber zum Beispiel so freier Handel hieße zum Beispiel auch, dass gentechnisch hergestellte Lebensmittel frei in die EU importiert werden dürften. Manchen Leuten ist das egal, anderen halt nicht. Und das, denke ich mal, braucht dann schon auch eine politische Debatte. Will man das eigentlich?
Die Befürworter sagen ja, weil auf das Thema der Folgen kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber die Befürworter sagen ja, dass es prinzipiell erstmal zu mehr Effizienz führt, dass die Preise sich absenken. Das erfreut uns Verbraucher ja möglicherweise auch, dass das Ganze zu mehr Wohlstand führt. Bezweifeln Sie das oder sagen Sie, nee, das kann schon durchaus ein Effekt sein, aber er ist nicht generell als positiv zu bewerten?
Also, jein. Also erstmal, warum werden die Preise abgesenkt? Also wenn zum Beispiel Sachen günstiger werden, weil möglicherweise die Kontrollen, die gesundheitstechnischen Kontrollen nicht mehr so scharf sind oder weil unter Umständen auch Löhne sinken, dann mag ja das für mich als Verbraucher ganz nett sein, aber sind ja auch Leute, für die das wahrscheinlich nicht so nett ist. Aber das ist im Grunde genommen alles gar nicht so sehr das Problem. Das Problem an der Geschichte ist, wir wissen ja gar nicht, was kommt, weil TTIP von Anfang an geheime Verschlusssache war. Das heißt, was wir über die Verhandlungen wissen, ist ja meistens das Ergebnis von Leaks, also dadurch, dass jemand gequatscht hat. Eigentlich sollte die Öffentlichkeit ja erst mit den Segnungen dieses Vertrages vertraut gemacht werden, wenn er dann fertig vorliegt.
Sie sprechen das gerade an, dass also eben lange kritisiert wurde, dass TTIP hinter verschlossenen Türen verhandelt wurde. Das ist erstmal muss man dazu sagen, nichts Ungewöhnliches bei Handelsgesprächen, da werden die Mandate normalerweise immer vertraulich behandelt, aber diese Geheimniskrämerei, die kam ja dann in der Öffentlichkeit zunehmend schlecht an und dann wurde es vergangenen Herbst tatsächlich veröffentlicht, dieses Verhandlungsmandat. Was steht da drin?
Die Mitgliedsländer der Europäischen Union haben die Europäische Kommission beauftragt, die Verhandlungen zu führen und haben dann bestimmten Rahmen gesetzt. Also es geht um das Thema, es geht um die Zielsetzung. Da steht dann zum Beispiel auch drin, dass nach Möglichkeit Standards im Bereich Gesundheit nicht abgesenkt werden sollen, dass Standards im Bereich Arbeit nicht abgesenkt werden sollen. Es wird aber eben auch gesagt, es soll umfassend sollen Hindernisse für den Handel aus dem Weg geräumt werden, auch nicht tarifäre. Es soll auch über Regeln geredet werden. Es soll auch über den Schutz von Investitionen geredet werden. Es ist eine sehr technische Sprache, die jetzt für den Einzelnen nicht einfach zu verstehen ist. Man muss aber sagen, was heißt veröffentlicht? Das Ding stand schon seit Monaten im Internet. Also damit hat die EU im Grunde genommen überhaupt nichts preisgegeben. Das ist schon vorher, als erstes, glaube ich, von der amerikanischen Zeitung veröffentlicht worden. Danach haben es Europaabgeordnete, haben das auf eine Website TTP-Leaks gestellt. Das heißt, die EU hat uns eigentlich nichts gesagt, was man nicht vorher schon wusste. Entscheidend ist, worüber wird gesprochen? Und wenn Sie sagen, das sei in Handelsgesprächen üblich, Entschuldigung, wir haben eine Demokratie, wir haben ein Grundgesetz. Das wird möglicherweise Regeln geben, die uns als Bürger betreffen. Und da möchte ich als Bürger natürlich schon auch die Möglichkeit haben, Einfluss drauf zu nehmen. Da möchten die Verbraucherschutzverbände die Möglichkeit haben, Einfluss drauf zu nehmen. Warum ist es so, dass nur die Wirtschaftslobbys dabei sitzen und eben die Technokraten aus dem amerikanischen Handelsministerium und der EU-Kommission?
Sie haben eingangs gesagt, dass Sie hier keine offizielle Position des Kolpingwerkes vertreten, sondern hier als engagierter und interessierter Bürger und Teil der Zivilgesellschaft sitzen. Wo fühlen Sie sich denn persönlich betroffen von diesem Freihandelsabkommen? Wo haben Sie persönlich Befürchtungen?
Also was mich persönlich motiviert hat, auch selber aktiv zu werden, ich habe auch ich habe auch zwei Protestdeklarationen unterschrieben gegen TTIP. Das ist eigentlich meine Sorge, dass die demokratischen Rechte von uns Bürgern dadurch beeinträchtigt werden, dass eben im Grunde genommen immer mehr die Entscheidungen zwischen den Technokraten in den Regierungen, in der EU-Kommission und der Wirtschaft entschieden werden und dass wir Bürger immer mehr draußen gehalten werden sollen.
Und darüber werden wir gleich nach den Nachrichten noch sprechen. Worum geht es beim transatlantischen Freihandelsabkommen? Das hat uns Volker Greulich vom Internationalen Kolpingwerk erzählt. Unumstritten ist es nicht. Im Gegenteil, der Protest ist groß. Und wogegen der sich richtet, was die größten Kritikpunkte sind, dabei geht es um viel mehr als um das berühmte Chlorhühnchen. Darüber sprechen wir gleich hier bei uns im Domradio. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Es geht um TTIP und das steht für die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft. Mit diesem Abkommen wollen die Europäische Union und die USA die weltweit größte Freihandelszone der Welt schaffen. Rund 800 Millionen Menschen werden ihr dann mal angehören. Seit Sommer 2013 laufen die Verhandlungen über den Abbau von Zöllen und anderen Handelshemmnissen. Und das Ganze, das soll am Ende zu mehr Jobs und Wohlstand für alle führen. Kritiker misstrauen diesen Versprechungen aber und zur Gruppe der TTIP-Kritiker zählen auch zahlreiche kirchliche Organisationen bis hin zum Münchner Kardinal Reinhard Marx, der ja auch Koordinator des neuen Wirtschaftsrates von Papst Franziskus ist. Und der hat angemahnt, ein Abkommen, das könne nur dann ethisch akzeptiert werden, wenn es auch den Armen und Schwachen Perspektiven eröffnet. Volker Greulich vom Internationalen Kolpingwerk ist hier bei mir im Studio. Herr Greulich, tut es das denn? Also es gibt ja Befürworter, die sagen, es gibt dann mehr Jobs und mehr Wohlstand für alle. Das heißt, sind das auch Perspektiven für die Armen und die Schwachen?
Gute Frage. Wieso eigentlich? Also der Punkt ist, da sitzen Vertreter von Wirtschaftsinstitutionen, da sitzen Vertreter des Handelsministeriums und die reden drüber. Es sind weder Umweltschutzorganisationen, Verbraucherschutzorganisationen, Gewerkschaften, wer auch immer da. Das heißt, da reden Leute, für die Regeln in allererster Linie mal erstmal ein Handelshemmnis sind. Und das heißt, je mehr man von den Regeln wegmachen kann, desto besser ist das. So. Jetzt, es wird dann immer gesagt, wenn man die Wirtschaft möglichst von Hemmnissen befreit, gibt es mehr Wachstum. Mag ja stimmen. Und wenn es mehr Wachstum gibt, gibt es auch mehr Wohlstand. Stimmt das denn? Gibt es denn wirklich mehr Jobs? Wird denn das, was mehr verdient wird, nicht am Ende einfach wieder auf Bankkonten geparkt oder in Yachts investiert? Und selbst wenn es Jobs gibt, reden wir dann über wirklich gute, langfristige, unbefristete Arbeitsverhältnisse oder reden wir über Mac-Jobs, die den Leuten gerade mal ein Leben am Existenzminimum erlauben? Also ich denke, Zweifel sind da erlaubt. Und solange nicht offengelegt wird, über was eigentlich geredet wird, denke ich, werden diese Zweifel auch nicht verstummen.
Das heißt, die Frage ist nicht, ob es mehr Gewinne gibt, sondern wer davon am Ende profitiert und wer diese Gewinne einstreicht.
Genau, das wird ja immer ausgeklammert. Es geht ja nur darum, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ich habe nichts gegen Wachstum. Man kann einen Kuchen nur verteilen, wenn er groß genug ist. Aber es muss eben auch mal geklärt werden, wie der Kuchen verteilt wird. Und ich meine, Globalisierung, Liberalisierung ist ja nichts Neues. TTIP ist ja nicht erst der Einstieg daran. Wir haben ja seit 25 Jahren den Effekt. Und ich meine, gucken Sie sich doch mal an. Der Mittelstand fühlt sich bedroht. Gute Arbeitsverhältnisse werden auch in der Industrie immer seltener. Stattdessen Leiharbeit, was auch immer, was sie da haben. Das heißt, hat das wirklich für den normalen Bürger viel gebracht?
Der kritischste Punkt aber aus Sicht vieler TTIP-Gegner ist der geplante Investorenschutz. Da wird immer wieder von privaten Schiedsgerichten gesprochen. Was genau ist das?
Also ursprünglich sind diese Institutionen entstanden in einer Situation, in dem jetzt relativ hochentwickelte Entwicklungsländer mit nicht so hochentwickelten Ländern außerhalb Europas verhandelt haben und wo man einfach Sorge hatte, dass beim nächsten Militärputsch oder beim nächsten Regierungswechsel ausländische Investitionen verstaatlicht würden. Länder mit sehr schwachem Rechtssystem. Also einer der TTIP-Befürworter, ich weiß nicht, welcher Politiker das war, hat da mal auf das glorreiche Beispiel eines Abkommens zwischen Deutschland und Kongo hingewiesen. Das heißt, diese Schiedsgerichte, die jetzt nicht Gerichte mit Richtern, unabhängigen Richtern sind, sondern die paritätisch von der Wirtschaft und den beteiligten Staaten besetzt werden, die haben im Grunde genommen dann die Zuständigkeit zu entscheiden, ob der Staat in diesem Fall die Spielregeln der Vereinbarung verletzt hat und können dann Strafen verhängen.
Das ist ja eigentlich was Positives. Also es gibt deutsches Unternehmen, sagen wir mal beispielsweise, das investiert im Kongo und damit soll sozusagen das Unternehmen geschützt werden vor Enteignungen. Nun verhandeln wir ja gerade TTIP nicht mit dem Kongo, sondern mit den USA oder zwischen Nordamerika und Europa.
Und Deutschland ist halt auch nicht irgendeine Bananenrepublik. Und meine Gegenfrage ist immer, wogegen muss man Investoren in einem demokratischen Rechtsstaat eigentlich schützen, wenn nicht vor den Entscheidungen demokratisch legitimierter Parlamente? Und da muss einfach Demokratie kann doch nicht ein Handelshindernis sein. Demokratische Mitbestimmung ist ein Grundrecht, steht in der Verfassung. Das kann doch jetzt nicht einfach wegverhandelt werden, damit bestimmte Industriezweige ein paar 0,% mehr Profit auf dem Konto haben.
Machen wir das mal konkret. Was würde das denn bedeuten, wenn diese Schiedsgerichte kommen würden?
Ja, es gibt auch so einen Fall. Der schwedische Energieversorger, der gegen die Bundesregierung geklagt hat.
Vattenfall,
der gegen die Bundesregierung geklagt hat wegen der Energiewende, der Milliarden dafür haben will. Genau sowas können dann eben auch amerikanische Firmen oder eben auch europäische Firmen den bestimmten Spielregeln in den USA nicht gefallen machen. Und Maßstab, nach allem, was man hört, sollen die erwarteten Gewinne sein. Das heißt, ein Unternehmen kann sagen, ich hätte eigentlich damit gerechnet, so und so viel Kohle zu machen, jetzt tue ich das nicht, also müsst ihr dafür bezahlen. Das heißt, in Zukunft, wenn zum Beispiel irgendein Wirkstoff als krebserzeugend erkannt wird und ein Parlament dann beschließen wollte, der darf nicht mehr sein, könnte der Produzent sagen, liebe Leute, dafür wollen wir aber Geld haben. Das heißt, in Zukunft müssen unsere gewählten Parlamentarier gewissermaßen Strafe zahlen, wenn sie Entscheidungen treffen, nach denen dann die Unternehmer das Gefühl haben, dass ihnen dadurch Gewinne entgehen. Mittlerweile ist das natürlich auch ein Punkt, wo der Protest so hart ist und so scharf ist, dass also selbst einige Politiker bereits zurückrudern und versuchen, das Ganze ein bisschen aufzuweichen. Aber letztlich denke ich mal, gibt es in, wie gesagt, in einem demokratischen Rechtsstaat einfach keine Legitimation für einen Schutz von Investoren außerhalb der unabhängigen Gerichte, die wir ja Gott sei Dank haben.
Trotzdem haben ja die SPD bzw. Sigmar Gabriel und die Kanzlerin schon gesagt, TTIP wird kommen.
Es gibt eine ganze Menge Bürger, die da anderer Ansicht sind. Das heißt, das Ding ist relativ offen. Und ich glaube, also viele Reaktionen in den letzten Monaten, gerade eben solche Aussagen, machen mir eigentlich als bekennendem TTIP-Gegner Mut. Weil man merkt halt, dass, glaube ich, in den Kreisen bei den verhandelnden Partnern die Angst umgeht. Die Angst, dass eben die Zivilgesellschaft, die sich nicht hat aufs Glatteis führen lassen, dass sie das Spielchen verderben könnte.
Höhlt TTIP die Demokratie aus? Das zumindest befürchten Kritiker über die möglichen Folgen eines transatlantischen Freihandelsabkommens zwischen Nordamerika und Europa. Habe ich gesprochen mit Volker Greulich vom Internationalen Kolpingwerk. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Sie hören die Sendung Weltweit im Domradio am Montag und wir sprechen hier über den Freihandel und über die Frage, wem das eigentlich nutzt. Und da kann man als Beispiel ganz gut das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA heranziehen, das 1994 in Kraft getreten ist und eine Freihandelszone zwischen den USA, Kanada und Mexiko errichtet hat. Auch damals waren die Proteste sehr groß und das Ganze ist jetzt 20 Jahre her. Und darüber spreche ich mit Frau Professor Brigitta Herrmann von der Cologne Business School. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Der Handel zwischen den USA, Mexiko und Kanada, der hat sich in den letzten Jahren verdreifacht. Viele große Konzerne, die produzieren jetzt in Mexiko. Audi zum Beispiel baut gerade ein neues Werk, hat schon 4000 neue Arbeitsplätze angekündigt. Das klingt positiv. Ist das ein positiver Effekt dieses Freihandelsabkommens?
Das ist schon ein positiver Aspekt des Freihandelsabkommens. Allerdings hat das Abkommen halt viele Effekte und nicht für alle sind das positive Effekte. Also in der Automobil- und Flugzeugindustrie gibt es einige positive Effekte. Negative Effekte gibt es insbesondere in der Landwirtschaft, denn in den USA werden Nahrungsmittel subventioniert. Das heißt, die Bauern bekommen Subventionen für die Nahrungsmittelproduktion. In Mexiko ist das nicht der Fall. Mit dem Freihandelsabkommen können die Nahrungsmittel aus den USA daher in Mexiko verkauft werden, und zwar zu Preisen, die geringer sind als die Preise, zu denen die mexikanischen Bauern produzieren können. Das hat dazu geführt, dass viele Bauern aufgehört haben, Nahrungsmittel anzubauen, insbesondere Mais. Und das hat zum Beispiel in den Jahren 2007, 2008 zu der sogenannten Tortilla-Krise geführt. Und zwar hing das damit zusammen, dass in den USA die Nachfrage nach Mais gestiegen ist, weil sie das auch für Biosprit nutzen. Und damit sind die Preise gestiegen und die Mexikaner mussten auf einmal viel mehr für den Mais bezahlen, weil eben die einheimischen Bauern kein Mais mehr produziert haben.
Also die Frage nach den Effekten dieser Freihandelszone, die kann man so einfach nicht beantworten, wenn ich sie richtig verstehe, sondern man muss eher fragen, für wen war sie nützlich?
Genau, für einige positiv, aber auch für einige negativ.
Trotzdem wird es immer wieder als Beispiel herangezogen, wenn wir jetzt die aktuellen Diskussionen über TTIP haben, über das transatlantische Freihandelsabkommen, das zwischen Nordamerika und Europa geschlossen werden soll. Kann man diese beiden Freihandelsabkommen denn dann überhaupt miteinander vergleichen?
Also eher vergleicht man natürlich, ist die EU nicht mit Mexiko zu vergleichen, sondern es geht bei TTIP um zwei wirtschaftsstarke Regionen. Was man vergleichen kann, ist das Investor-Staat-Streitschlichtungsverfahren, also diese sogenannten Schiedsgerichte, vor denen Streitigkeiten zwischen Unternehmen und Staaten dann ausgetragen werden sollen. Also bei NAFTA gibt es das schon. Und das hat zum Beispiel, wenn man sich jetzt zwei gleichstarke Partner anguckt wie Kanada und USA, dazu geführt, dass kanadische Unternehmen, die eigentlich nach den Regeln des kanadischen Staates, also ihren Staat so nicht verklagen könnten, einfach ein Tochterunternehmen in den USA gegründet haben und dann Kanada verklagen konnten.
Mit den Schiedsgerichten, das ist eine sehr komplizierte Sache. Können Sie das mal erklären, konkret erklären, was ist ein Schiedsgericht und wie funktioniert das und was ist vor allen Dingen das Brisante daran?
Also das Brisante daran ist erstens, dass es völlig außerhalb unserer normalen Gerichte verlaufen soll. Wir haben ja ein sehr gut entwickeltes Rechtssystem und Gerichte, die prüfen, ob bei Streitigkeiten, ob das mit den deutschen Gesetzen in Ordnung ist oder nicht. Bei diesen Schiedsgerichten würden internationale Anwaltskanzleien, die ein Interesse daran haben, also die damit Geld verdienen wollen mit solchen Gerichtsverfahren, die würden die Entscheidungen treffen und das Ganze ist völlig intransparent. Also die Öffentlichkeit wird nicht darüber informiert und hat auch keinen Zugang dazu, was genau verhandelt wird und wie man sich einigt.
Aber wer kann da gegen wen klagen und warum?
Unternehmen können dann gegen Staaten klagen, wenn sie meinen, dass ihre Gewinnaussichten verringert würden durch Regelungen, die Staaten ergreifen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt TTIP hätten und Deutschland möchte die Umweltregeln verschärfen, weil sie feststellen, dass wir im Hinblick auf den Klimawandel schneller reagieren müssen, dann könnte ein Unternehmen, was eben umweltschädliche Technologie einsetzt, gegen Deutschland klagen und die würden dann, wenn TTIP so verabschiedet wird, wie es geplant ist, auch Recht bekommen und Deutschland müsste Milliarden zahlen.
Beispiel haben wir ja aktuell in Deutschland schon, ohne dass das jetzt mit TTIP was zu tun hat, nämlich Vattenfall
genau. Beschwert
sich über den Atomausstieg in Deutschland, weil denen natürlich Gewinne verloren gehen.
Genau.
Was genau passiert da gerade?
Genau sowas hätten wir dann also vermehrt, denn bei Vattenfall geht es konkret um 3,7 Milliarden Euro, die die Bundesregierung zahlen soll wegen des Gesetzes über den Atomausstieg. Also solche Gesetzesvorhaben wären dann einfach nicht mehr möglich, weil in TTIP ist es vorgesehen, dass festgeschrieben wird, dass die Gewinnaussichten von Unternehmen nicht geschmälert werden dürfen. Oder auch bei Gesundheitsvorschriften. Also es ist ja gar nicht klar, zum Beispiel welche, wenn jetzt neue Chemikalien eingesetzt werden, welche Gesundheitseffekte die haben. Wenn dann festgestellt wird, dass sie doch eher schädlich sein könnten, dann darf da auch keine neue Regelung eingeführt werden, solange nicht absolut klar ist, dass es schädlich ist. Und bisher gilt in der EU das sogenannte Vorsorgeprinzip. Das heißt, wenn unklar ist, ob etwas gesundheitsschädlich ist oder nicht, dann möchte die EU das lieber nicht
haben. Stichwort genmanipulierte Nahrungsmittel. Die dürfen genau. Hier nicht rein, weil immer noch nicht klar ist, haben sich jetzt negative Effekte oder nicht. In den USA wird da sehr viel lockerer mit umgegangen.
Genau. Solange nicht definitiv feststeht, dass es auf jeden Fall sehr negative Effekte auf die Gesundheit hat, muss das zugelassen werden. Und das verstehen die eben unter Freiheit, dass jeder das anbieten kann, was er möchte, solange nicht definitiv klar ist, dass es schädlich ist. Also eigentlich müssten wir auch schon jetzt nach den Regeln der Welthandelsorganisation gentechnisch veränderte Produkte oder hormonbelastetes Fleisch aus den USA zulassen. Wir wollen das aber nicht und leben dann mit den Strafen, weil die EU natürlich als reiche Wirtschaftsregion sich das leisten kann.
Das heißt, Deutschland verstößt im Moment oder Europa verstößt im Moment permanent gegen diese Handelsregeln und sagt,
genau. Beispielsweise
hormonbehandeltes Fleisch oder Genfood darf hier nicht rein, aber wir zahlen lieber die Strafe, anstatt das hier zu uns zu importieren.
Genau, so ist das.
Und wenn es künftig Schiedsgerichte gäbe unter TTIP, was würde das heißen?
Dann könnte jedes US-amerikanische Unternehmen gegen Deutschland, England, Frankreich, also jedes Land in der EU klagen. Und da wären immer Milliarden Strafen zu erwarten.
Professor Brigitte Herrmann von der Cologne Business School war das. Ja, und was unsere Fleischabfälle auf westafrikanischen Märkten zu suchen haben und wieso auch das eine der Segnungen des Freihandels ist, darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Sie hören die Sendung weltweit hier bei uns im Domradio und da schauen wir jetzt mal auf das Lieblingsessen oder ein Lieblingsessen der Deutschen, nämlich das Hähnchen. Schön knusprig, gebraten und saftig. In Deutschland werden jedes Jahr über 627 Millionen Masthähnchen geschlachtet und es ist mittlerweile ein Billigprodukt, das sich dank moderner Produktionsmethoden und Turbomast eigentlich jeder Mann jederzeit leisten kann. Doch kaum jemand hier in Deutschland brutzelt sich heute noch ein ganzes Brathähnchen. Stattdessen kaufen die Bundesbürger am liebsten nur das zarte Brustfilet. Der Rest, vor allen Dingen die Flügel, die Hälse, die Füße, die Knochen und die Innereien, ist für viele Erzeuger Abfall, der teuer entsorgt werden muss bzw. müsste. Denn die Fleischindustrie, die hat einen
Weg gefunden, diese Kosten einzusparen. Ganz einfach, was in Europa keiner essen will, es wird als Gefrierfleisch nach Afrika verschifft und dort zu Niedrigstpreisen auf den Märkten verkauft. Hier bei mir im Studio ist Professor Brigitta Herrmann von der Cologne Business School. Frau Herrmann, was hat das denn mit Freihandel zu tun?
Ja, das ist mit Freihandel so möglich. Das führt dazu, dass für die Konsumenten das erstmal positiv aussieht, ist erstmal billig. Die kaufen dann nicht mehr die ganzen Hühner, die in Afrika aufgezüchtet werden. Das führt aber dazu, dass die afrikanischen Bauern dann natürlich ihre Hühner nicht mehr verkaufen können.
Das heißt, dass lokale Wirtschaften im Grunde genommen kaputt gehen, kaputt gemacht werden?
Genau. Also wenn es Alternativen gäbe, wäre das ja kein Problem. Dann könnten sie sich Arbeitsplätze irgendwo anders suchen. Aber leider sieht das in Afrika nicht so aus, dass es so einfach möglich wäre.
Warum haben diese afrikanischen Staaten keine Chance, sich dagegen zu wehren, gegen diese Importe aus Europa?
Weil es bereits mit den geltenden Welthandelsregeln so ist, wenn man Handelsbarrieren abgebaut hat, dann darf man keine neuen Handelsbarrieren einführen. Und als die afrikanischen Länder damals dem Vertrag über die Welthandelsorganisation zugestimmt haben, haben sie das nicht vorausgesehen. Und deswegen hatten sie da keine Handelsbarrieren in dem Bereich. Insofern dürfen sie da jetzt auch keine einführen.
Ist es denn dann nicht eigentlich widersprüchlich, dass einerseits viel Steuergeld in Entwicklungshilfeprojekte gepumpt wird, die genau versuchen, diese Effekte aufzufangen, lokale Wirtschaften wieder aufzubauen und die Menschen da zu unterstützen? Und auf der anderen Seite macht man dann mit der eigenen Handelspolitik diese Wirtschaften kaputt?
Das stimmt. Eigentlich wäre es besser, man würde die Handelsregeln gleich fair gestalten. Dann wäre auch vieles an der Entwicklungshilfe gar nicht nötig. Also es gibt zum Beispiel eine Analyse im Bereich Baumwolle. Einige westafrikanische Staaten haben als Hauptexportprodukt Baumwolle, aber sie müssen auch insbesondere gegen die hochsubventionierte Baumwolle aus den USA konkurrieren. Und das ist eben schwierig. Gäbe es keine Subventionen in den USA auf Baumwolle, könnten sie zu viel besseren Preisen das absetzen auf dem Weltmarkt. Und einige Länder haben ausgerechnet, dass die Vorteile einfach von Freihandel im Bereich Baumwolle für sie größer wären als die Entwicklungshilfe, die sie kriegen.
Wir sprechen ja hier im Laufe der Sendung immer wieder über die Verhandlungen über das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP zwischen Europa und Nordamerika. Da spielt nun Afrika keine Rolle. Kann das trotzdem Auswirkungen auf den Subkontinent haben?
Also es kann insofern Auswirkungen auf Afrika haben, als geplant ist von der EU, dass sie, wenn sie gemeinsame Standards mit den USA findet, dass sie diese Standards dann auch zur Grundlage machen will für Handelsabkommen mit anderen Ländern. Für Afrika fände ich das sehr tragisch, weil in vielen afrikanischen Ländern ja ganz klar ist, dass die Menschenrechte zum Beispiel noch gar nicht vollständig umgesetzt sind, dass die Umweltschutzvorschriften überhaupt nicht so sind, wie wir uns die vorstellen würden. Und wenn man dann festschreibt, dass keine neuen und weiteren Maßnahmen im Bereich Soziales, Menschenrechte und Umwelt ergriffen werden können, dann kann da sich auch nichts verbessern. Ich finde, wenn man so ein gemeinsames Abkommen machen will, sollte man sich als erstes überlegen, was würde wirklich sozusagen den Werten entsprechen, die man hat. Zum Beispiel, welche Arbeitsstandards finden wir wichtig? Welche Umweltmaßnahmen? Wie soll sich das in Zukunft noch verbessern? Bei uns werden ja alle Menschen in Europa und in den USA betroffen sein. Also müssen auch alle Interessengruppen vertreten werden. Es kann ja nicht sein, so wie das bisher ist, dass nur große Unternehmen Zugang zu den Verhandlungsdokumenten haben und sonst noch nicht mal Parlamentarier richtig informiert sind. Also ich finde, da müsste man grundsätzlich was ändern.
Ist das auch das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, dass TTIP vor allen Dingen eine monetäre Sicht von Wohlstand betreibt?
Natürlich, in der ökonomischen Theorie berechnet man Wohlstand einfach so. Gibt es Unternehmen zum Beispiel, die sich besser stellen mit einem bestimmten Abkommen? Und wenn der Vorteil, den die haben, größer ist als der Nachteil, den andere haben, dann sagt man, dass man in der Summe also einen Vorteil hat aus diesem Handelsabkommen.
Es geht einfach berechnet um die Frage, verdient man damit mehr oder weniger und lohnt es sich?
Allerdings kann man ja sowas wie das Vorsorgeprinzip im Bereich Gesundheit in der EU, man kann einerseits die monetäre Seite betrachten, also wie hoch sind die Gesundheitskosten, dadurch, dass mehr Krankheiten entstehen, mehr Allergien, wenn wir nicht wissen, was für Schadstoffe zum Beispiel in Nahrungsmitteln sind. Und zum anderen beeinträchtigt das natürlich das Wohlbefinden, wenn ich dadurch eine Allergie habe, die ich vorher nicht hatte. Und das wird gar nicht mitberechnet.
Weil man es in Zahlen nicht so richtig ausdrücken kann.
Genau.
Und da sind wir dann am Ende bei Papst Franziskus.
Genau, der zum Beispiel sagt, dass der Mensch immer im Mittelpunkt stehen muss, die Würde jedes einzelnen Menschen und das Gesamtwohl muss immer im Mittelpunkt stehen, auch bei Wirtschaftsverhandlungen.
Also ein eindeutiger Appell Richtung Brüssel, das sagt Professor Brigitte Herrmann von der Cologne Business School. Sie ist da Lehrbeauftragte für Ethik in den Wirtschaftswissenschaften. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Der Freihandel ist heute unser Thema hier. Wir haben die ganze Sendung schon darüber gesprochen. Freihandel, das führt zu mehr Wettbewerb, also auch zu mehr Preisdruck. Unternehmen werden gezwungen sein, ihre Produkte billiger anzubieten. Ja, und wie machen sie das? Meistens machen sie das über die Senkung der Lohnkosten und der Arbeitsbedingungen. Und während in der aktuellen Debatte rund um das transatlantische Freihandelsabkommen hauptsächlich über diese berühmten Chlorhühnchen und über Schiedsgerichte diskutiert wird, ist die Frage nach den Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen noch wenig diskutiert worden. Markus Demele ist Generalsekretär beim Internationalen Kolpingwerk. Er ist Ökonom, mit ihm haben wir soeben auch schon gesprochen. Herr Demele, was bedeutet denn dann Freihandel für Arbeitsbedingungen? Kann man das generell sagen?
Man kann es nicht generell sagen, man kann es aber für verschiedene Kontexte sich anschauen. Gerade mit dem, was jetzt im Bereich TTIP diskutiert wird, das heißt, wenn es um den Handel geht zwischen Nordamerika und Europa, würde man ja sagen, wir haben noch gute Arbeitsbedingungen in Europa, was kann es da für einen Druck geben? Aber auch da gilt natürlich das Prinzip der komparativen Kostenvorteile. Ein Land versucht so lange, seine Güter am Markt zu platzieren und erfolgreich zu platzieren, wie es diese Güter günstiger bereitstellen kann als das andere Land. Und zu diesen Kosten gehören dann eben auch die Arbeitskosten. Und damit sind die Arbeitskosten immer eine sehr beliebte Stellschraube. Zu den Arbeitskosten gehören dann aber eben noch die Arbeitsbedingungen. Also nicht nur die Lohnkosten oder die Lohnstückkosten, sondern alles, was mit Arbeitszeiten zu tun hat, was mit Ruhezeiten zu tun hat, was mit Urlaub zu tun hat, was mit Arbeitsschutz zu tun hat. Denn auch Arbeitsschutz in den Unternehmen kostet ja Geld und fließt letztlich in die Kalkulation eines Produktes mit ein. Die spannende Frage ist, wenn jetzt ein Land A einem Land B diktiert, du darfst die Waren nur auf unseren Markt bringen, wenn diese oder jene Arbeitsstandards eingehalten worden sind.
Machen wir es mal konkret. Das ist ja im Moment eine der Debatten, dass Europa sagt, wir haben hohe Standards und wir gehen dieses TTIP-Einkommen nur mit Nordamerika ein, wenn unsere Standards als Gesetz gelten, oder?
Das ist der Plan und das ist mittlerweile auch die Maßgabe der Politik. Ich weiß, dass der Wirtschaftsminister sich dahingehend geäußert hat, dass die deutschen Arbeitsstandards dort nicht zur Disposition stehen. Die Frage ist nur, wenn tatsächlich der Import von bestimmten Gütern auf der Grundlage der Verschlechterung von Arbeitsbedingungen untersagt wird. Wie reagieren dann die Konzerne in den USA? Bietet dieses Abkommen dann die Grundlage, dass man dagegen klagt, dass in Schiedsgerichten dagegen vorgegangen wird? Oder ist es tatsächlich dann in Stein gemeißelt und man kann sich darauf berufen und sagen, nein, diese Produkte unter den Bedingungen dürfen nicht importiert werden?
Das heißt, ein Freihandelsabkommen per se ist keine Möglichkeit, sozusagen eigene Standards durchzusetzen. Wäre ja auch eine Chance, dass wir als Europäer sagen, wir machen TTIP nicht, wenn ihr nicht unsere Bedingungen übernehmt.
Arbeitsbedingungen in Freihandelsabkommen einzubringen, ist eine lange, lange und schon oft vorgetragene Idee, die bisher aber noch nie den Erfolg gezeitigt hat. Jetzt kann man natürlich fragen, woran liegt denn das? Denn seit vielen G7-Präsidentschaften, seit G20-Präsidentschaften wurde immer wieder die Absicht formuliert, es darf kein bilaterales Abkommen mehr geben, in dem nicht die Kernarbeitsnormen der ILO berücksichtigt worden sind. Wo also nicht der Handel verboten ist mit Produkten aus Kinderarbeit, aus Zwangsarbeit, aus Sklavenarbeit. Bisher ist das aber nicht immer der Teil von bilateralen Handelsabkommen. Und die Frage, warum das so ist, ist natürlich eine große politische Frage. Und da ist eine Frage, welche Lobbygruppen machen an welcher Stelle entsprechend Druck.
Ich würde mit Ihnen gerne nochmal auf das Thema zurück, was Sie soeben schon angesprochen hatten, nämlich die Wettbewerbsvorteile aufgrund von geringen Lohnkosten. Also nehmen wir mal das konkrete Beispiel Bangladesch. Wenn wir hier in Deutschland Kleidung kaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Kleidungsstücke in Bangladesch gefertigt wurden, weil da einfach die Lohnkosten für Kleiderproduktion so niedrig sind. Wir alle haben schon Reportagen gesehen über die menschenunwürdigen Bedingungen, unter denen diese Kleidungsstücke hergestellt werden. Jetzt sagen Sie aber auch, diese Länder haben keinen anderen Wettbewerbsvorteil, außer eben die niedrigen Arbeitskosten und die niedrigen Standards. Wie kann man denn solche Entwicklungsökonomien dann dazu bringen, Sozial- und Umweltstandards umzusetzen? Die sagen ja, zu Recht muss man bedauerlicherweise sagen, sonst kauft es uns ja keiner mehr ab.
Also zum einen muss man sagen, von menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen zu reden, halte ich noch für eine Verharmlosung. Das sind tödliche Arbeitsbedingungen. Wir sehen, dass Menschen regelmäßig dort sterben. Das ist nicht immer so prominent in der Presse wie bei dem Einsturz eines Fabrikgebäudes. Aber das ist ein schleichender täglicher Tod, den ganz viele Frauen und Kinder dort sterben. Nun könnte man denken, die Einführung von besseren Arbeitsbedingungen, von einem höheren Mindestlohn, so würden bei uns die Preise für T-Shirts, Blusen und Hosen in die Höhe treiben. Das ist mitnichten der Fall. Man kann zu menschenwürdigen Arbeitsbedingungen auch in Bangladesch produzieren und die Preise, die wir hier mehr zahlen würden, würden bei einem T-Shirt bei wenigen Cent liegen. Meines Wissens sind es um die 12 Cent, die wir pro T-Shirt mehr zahlen müssten, damit dort vor Ort ein Lohn gezahlt werden kann, von dem man auch tatsächlich gut leben kann vor Ort. Der es erlaubt, eine Familie zu ernähren, vielleicht sogar etwas zu ersparen, die Kinder zur Schule zu schicken. Das sind alles noch keine Revolutionen, sondern da geht es einfach um ein Leben in Würde. Und das ist ohne einen großen Wohlstandsverlust auf unserer Seite gut möglich.
Man müsste, glaube ich, aber trotzdem politischen Druck ausüben, weil freiwillig verzichtet ja vermutlich kaum einer gerne. Das heißt, was müsste eigentlich auf deutscher Seite passieren, um sozusagen den entsprechenden Druck auf den Weg zu bringen?
Politischer Druck ist nicht die Hauptstrategie, die die Bundesregierung fährt und die auch in der Entwicklungszusammenarbeit hauptsächlich gefahren wird, sondern es ist eher so eine Art Strategie des Wandels durch Trainings, durch Schulungen, durch die Unterstützung von Arbeitsinspektionen und die Menschen aufzuklären, was denn gute Arbeit überhaupt ist und was dort möglich ist.
Da nehme ich an, ist da auch wieder das Feld, wo sich Kolping International engagiert?
Ganz genau. Wir haben ja als Verband verschiedene Säulen, auf denen wir normativ unsere Arbeit aufbauen und eine davon ist die katholische Soziallehre. Und die katholische Soziallehre ist eine der großen Denkschulen, die schon seit vielen Jahrzehnten, seit über 150 Jahren eigentlich denkt und weitergibt, wie gute Arbeit auszusehen hat. Das hat sich natürlich auch gewandelt im Laufe der Zeit. Das waren früher sehr, sehr traditionalistische Vorstellungen, dass der Mann arbeiten geht und die Frau zu Hause bleibt. Aber es war immer der Gedanke da, dass von einem Einkommen man gut leben muss. Schon die frühen Päpste, Papst Leo, hat davon gesprochen, es muss ein Einkommen sein, das es dem Arbeiter erlaubt, ein Sparpfennig zurückzulegen. Solche ganz einfachen Dinge, die sich heute weiterentfalten in Bemerkungen von Papst Franziskus, der sagt, diese Wirtschaft tötet. Und er hatte ja den Welthandel ganz, ganz deutlich im Blick, wenn er so etwas formuliert. Und das bringen wir zusammen mit den Kolping-Mitgliedern und mit den Menschen in den Dörfern und Städten, in denen wir arbeiten und versuchen, denen nahezubringen, pass auf, das ist euer Recht. Das ist nicht eine Almose, die ihr empfangt, sondern wenn ihr an jemanden eure Arbeitskraft verkauft, dann dürft ihr das einfordern. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, das ist unser tägliches Brot in vielen unserer Zielländern.
Über die Folgen des Freihandels für die Arbeitsbedingungen war das Markus Demele, der Generalsekretär des Internationalen Kolpingwerkes. Vielen Dank. Ja, und wie man diese Arbeits- und Sozialstandards trotzdem umsetzen und durchsetzen kann, das ist gleich unser Thema hier in Domradio weltweit nach den Nachrichten. Und Domradio weltweit. Wir sprechen hier über freien und über fairen Handel, was meistens nicht so ganz zusammengeht, weil bei freiem Handel der Gewinn im Mittelpunkt steht und diejenigen, die die härteste Arbeit in einer Produktionskette leisten, meistens am schlechtesten bezahlt werden. Dass es aber auch anders geht, zeigt das Projekt Tatico, das vom Kolping-Diözesanverband Paderborn organisiert wird. Dabei geht es um Kaffee. Denn Kaffee gehört zu den wichtigsten Welthandelsgütern. Aber bei Kampfpreisen von 2,50 Euro das Pfund hierzulande, da verdienen die Kaffeebauern daran fast gar nichts. Deswegen haben die Paderborner eine Kooperation mit mexikanischen Kaffeebauern begonnen. Der Kaffee, der kostet dann zwar hier ein bisschen mehr, aber für uns in Deutschland müsste das ja eigentlich verkraftbar sein. Und das Beste daran ist, es trägt dazu bei, dass vor allen Dingen die Kinder in Mexiko jetzt nicht mehr den ganzen Tag mit aufs Feld müssen arbeiten, sondern in die Schule gehen können. Anna Radic stellt das Projekt vor.
Kaffee. Ohne den kämen die meisten morgens gar nicht aus dem Haus. 7 Kilo verbraucht der durchschnittliche Deutsche im Jahr. Bei so einer hohen Nachfrage müssten die braunen Bohnen ihren Besitzer ja eigentlich reich machen. Das aber ist weit verfehlt. Meistens können die Bauern ihre Kinder nicht einmal zur Schule schicken. Um das zu ändern, hat sich Werner Sondermann, Geschäftsführer des Kolping Bildungswerks Paderborn, mit dem Kaffeeröster Klaus Langen getroffen.
Ich habe ihm was von Kolping erzählt, er hat mir was vom Kaffee erzählt und irgendwann kamen wir auf die Idee, dass ja auch Kolping-Gruppen in Mexiko existieren, die Kaffee anbauen.
Eine Idee war geboren. Eine kleine Chance, die große Ungerechtigkeit der Kaffeewirtschaft ein bisschen auszugleichen. Die Möglichkeit, den mexikanischen Bauern in Chiapas einen fairen Preis für ihr Produkt zu zahlen. Kaffeeröster Klaus Langen leitet einen Familienbetrieb im Sauerland. Er war bereit, in das Projekt einzusteigen und besuchte die mexikanischen Kaffeebauern.
Die Lebenssituation war schon sehr, sehr erbärmlich. Holzhütten, Lehmboden, keine Fenster drin. Sie leben auf ihrer Scholle, die Menschen. Sie leben in ihren Familien, bauen Kaffee an, haben vielleicht noch einen Huhn, ein Schwein, eine Kuh, wenn es hochkommt, um ihren täglichen Bedarf zu decken. Aber vom Verkauf des Kaffees davon leben sie letztendlich.
Um dieses Leben zu verbessern, gründete das Kolpingwerk schließlich das Projekt Tatico. Die Bauern von der Chiapa-Hochebene haben diesen Namen ausgesucht. In ihrer Indio-Sprache bedeutet er so viel wie Dank an Gott. Und das nicht umsonst. Circa 1000 Menschen leben inzwischen von dem Projekt. Neben dem Fair-Trade-Zeichen klebt nun auch ein Bio-Siegel auf den Kaffeetüten. Die Plantagen werden nämlich ganz ohne Chemie von Unkraut freigehalten. 60 Tonnen Rohkaffee kauft Werner Sondermann jedes Jahr ein. Den bringen die Kolping-Familien dann unter die Leute. Leicht ist das nicht immer.
Weil es natürlich auch mit Aufwand verbunden ist. Man muss sich schon engagieren, man muss sich informieren über das Produkt und dann auch noch sich im Grunde vor die Kirchentür stellen und es verkaufen. So sind halt Kolpingsfamilien, sind sehr erfindungsreich, was den Verkauf angeht.
So konnten sie inzwischen schon so manche Arztpraxis oder Anwaltskanzlei als Stammkunden gewinnen. Und drüben in Mexiko kann Klaus Langen die Früchte ihrer Arbeit schon wachsen sehen. Wenn er jetzt die Tatico-Bauern besucht, merkt er immer wieder, wie viel sich verändert hat.
Also auf jeden Fall hat sich die Lebenssituation der Menschen verändert. Dann kann man heute beobachten, dass es gemauerte Häuser sind, Türen drin, Fenster drin. Und was sich auf jeden Fall verbessert hat, ist ihr Selbstvertrauen und ihre Selbstachtung. Und das wirkt sich also auch insgesamt in dem Dorf aus, dass wir sehen, dass sie politisch aktiver sind, dass sie sich einmischen. Zurückblickend betrachten, da können wir schon sehr stolz drauf sein, dass sich die Menschen so verändert haben. Und dass wir mit diesem Projekt es geschafft haben, sie zu stärken.
Jahrelang machen sie nun schon Entwicklungspolitik mit der Kaffeetasse, Kolping und der Kaffeeröster. Im Absatz sind sie konstant. Das Projekt trägt sich. Die Menschen kaufen den Kaffee nicht aus Mitleid, sondern weil er ihnen schmeckt. Trotz allem bleibt die Aktion ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch Klaus Langen kann es sich nicht leisten, nur fair gehandelte Ware zu veredeln. Daher liegt für ihn die letzte Entscheidung immer noch beim Kunden und damit bei uns allen.
Ein Pfund Kaffee, was unter Umständen 2,99 Euro kostet, ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Faustschlag in das Gesicht eines Produzenten, der sich wirklich mit harter Arbeit das ganze Jahr mit seinem Kaffee auseinandersetzt. Und wir uns hier in Deutschland freuen können, wieder ein Schnäppchen zu schlagen. Es braucht viel mehr Information, viel mehr Bewusstsein in den Köpfen der Verbraucher. Der Verbraucher ist es, der es entscheidet. Und es ist relativ einfach für den Verbraucher. Er muss nur fair gehandelte Produkte kaufen, muss sie konsumieren und muss dazu stehen. Mehr nicht.
So einfach ist das. Anna Raditsch war das über das Projekt Tatico, das vom Kolping-Diözesanverband Paderborn organisiert wird. Und wenn Sie das interessiert, dann finden Sie alle weiteren Informationen zu diesem Projekt im Internet bei uns unter www.domradio.de/weltweit. Sie hören Domradio weltweit und wie immer am Ende der Sendung stellen wir Ihnen noch das Projekt des Monats vor. Ein Projekt, das dem Kolpingwerk ganz besonders am Herzen liegt und für das in diesem Monat zu Spenden aufgerufen wird. Und dabei geht es heute um Ausbildung für Frauen auf den Philippinen, vorgestellt von Barbara Dämmer von Kolping International.
Dort gibt es eine allgemeine Schulbildung. Das heißt, viele, 90% oder so, gehen in die Grundschule. Die Schulbildung ist aber relativ schlecht und die Schule wird häufig abgebrochen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass es halt keine formale Ausbildung gibt und dass die Leute oft irgendwie ungelernte Arbeiter sind. Und Kolping hilft in Ausbildungskursen, zum Beispiel die Leute in Schweißer Ausbildungskurse zu bringen und zu qualifizieren, fördert aber auch Ausbildungskurse als Koch zum Beispiel oder Näherin. Und die Idee ist, die Leute zur Selbstständigkeit zu fördern. Wer eben was lernt, der kann dann später hoffentlich in einem besseren Beruf arbeiten und muss nicht von der Hand in den Mund arbeiten oder leben. Das ist eben ganz wichtig. Und Kolping versucht halt auch vor allem Frauen zu fördern. Die haben auf den Philippinen jetzt nicht gerade die beste Stellung. Und deswegen ist es uns ein Anliegen, vor allem Frauen auch zu fördern. Und zum Beispiel sind wir auch ganz stolz darauf, dass die Schweißerausbildung jetzt von einer Frau geleitet wird seit 2 Jahren. Und das ist eben auch so eine Art Vorbildfunktion.
Also Ausbildung und Frauenförderung auf den Philippinen. Allein in den letzten 2 Jahren hat das Kolpingwerk 150 junge Menschen ausgebildet. Die bekommen dann am Ende ein offizielles staatliches Zertifikat und damit eine gute Chance auf einen besser bezahlten Job. Diese Ausbildung, die ist kostenlos für die jungen Menschen. Das Kolpingwerk finanziert das. Und wenn Sie sich daran beteiligen möchten, dann finden Sie alle weiteren Infos und das Spendenkonto bei uns im Internet unter www.domradio.de/weltweit. Das war Domradio, die Sendung weltweit, um freien Handel, um fairen Handel und um das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP. Ging es heute hier nachhören, können Sie die Sendung wie immer bei uns im Internet unter www.domradio.de/weltweit. Da finden Sie auch jede Menge weiterer Infos zum Thema, zu der Sendung und zu unserem Kooperationspartner Kolping International. Ich bin Ina Rotscheid, ich sage Tschüss, bis bald.